Neurobiologie beweist Spiritualität und damit herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo von mir. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich reagiere auf das Video von Wissenschaft und Spiritualität und wir hören jetzt mal rein, warum denn die Neurobiologie die Spiritualität beweisen kann, wie das Ganze vonstatten geht und wie immer meine Einordnung. Wenn dir das gefällt, lass gerne einen Daumen hoch da. Und auch gerne einen Kommentar und natürlich ein Abonnement. Das ist wie immer und wie alles hier auf dem Kanal kostenlos. Und jetzt starten wir aber direkt mal rein.
Hast du dich jemals gefragt, was genau Spiritualität ist? Ist es etwas, das man lernen muss oder vielleicht doch etwas ganz Ursprüngliches, das tief in uns allen schlummert? Heute tauchen wir in eine faszinierende...
Vielleicht direkt auch hier kurz reingegangen. Du kennst das ja. Ich habe auch mal eine Folge gemacht, Spiritualität, Esoterik, was es überhaupt ist. Ich bin mal gespannt, ob hier noch eine Definition überhaupt kommt, aber der Kanal beschäftigt sich ja mit der Spiritualität und der Wissenschaft. Von daher weiß ich gar nicht, ob es jetzt hier nochmal extra definiert wird. Boah, ich habe aber heute Sprechsalat heute. Entschuldigt bitte. Vielleicht hilft noch ein Schlückchen Kaffee. Aber vielleicht kommt da noch eine Definition. Ich gehe davon aus, dass du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was für dich Spiritualität bedeutet, was für dich vielleicht persönliches Wachstum bedeutet oder vielleicht auch nur die Idee von einem angenehmeren, zufriedeneren Leben.
Welt ein, die Neurowissenschaft und Spiritualität miteinander verbindet und diese wichtige Frage beantwortet. Kapitel 1. Was bedeutet dies in der heutigen Zeit? In diesem Video spreche ich über die bahnbrechenden Erkenntnisse von Professorin Liza Miller von der Columbia University in New York.
Habe ich, glaube ich, noch nicht gehört.
Sie hat etwas Unglaubliches entdeckt, nämlich dass Spiritualität von Geburt an im Gehirn angelegt ist. Und sie konnte erstmals wissenschaftlich nachweisen, in welchem Gehirnareal Gefühle von Einssein und Erwachen lokalisiert sind.
Also jetzt hätte ich mich natürlich schon an der Stelle mal gefreut, wie hier Spiritualität definiert wird. Und vielleicht kommt ja jetzt Gefühle von Einssein, das nenne ich gerne diese universelle Verbundenheit, mit allem verbunden zu sein. Ich fände es irgendwie schön, wenn es vielleicht da noch ein paar Definitionen, also wie das sozusagen sowohl im Buch oder wie auch er das definiert, wäre irgendwie ganz interessant, dann wissen wir mehr, mit welchem Begriff wir sozusagen arbeiten.
Das ist eine Verbindung von Neurobiologie und Spiritualität, die unser Verständnis von uns selbst und unserem Wohlbefinden revolutionieren könnte. Bevor ich ins Detail gehe, lasst uns einen Blick auf unsere heutige Zeit werfen.
Übrigens ganz interessant, weil das ist natürlich alles eine total individuelle Einschätzung und ob das jetzt hier irgendwas revolutioniert, ist immer die große Frage. Unser Verstand, zumindest diejenigen unter euch, die einen starken Verstand haben, einen starken Horst, einen starken Quatsch, ein starkes Ego, die wollen oftmals sehr, sehr viele Fakten und wissenschaftliche Hintergründe, denn mir persönlich ist es immer wichtig, bloß keine Scharlatanerie aufzusetzen und deswegen ist aber dieses, ich glaube, dieses Mitnehmen von der Wissenschaft für viele auch so unglaublich wichtig.
Die Bedeutung dieser Erkenntnis würdigen zu können. Eine interessante Beschreibung über den aktuellen Zustand der Menschheit konnte man einem Gespräch des Philosophen Richard David Brecht mit dem Soziologen Andreas Reckwitz im Juni dieses Jahres entnehmen. Der Titel des Gesprächs lautete »Erschöpfte Gesellschaft«. Dabei ging es um die zunehmenden Verlustängste statt einer wachsenden Zuversicht. 83% der Menschen...
Das ist dieses Buch von Reckwitz, ne? Ich habe das nicht gelesen, habe da nur was drüber gehört... Wo er alles auf Verlustängste bezieht, was, glaube ich, mir zu kurz gegriffen ist. Aber wir hören uns mal kurz die Zahl an, dann kann ich da noch was zu sagen.
Würden nicht mehr an eine bessere Zukunft
glauben. 83%, ja.
Das Fortschrittsparadigma sei weltweit in der Krise. Es gäbe eigentlich nur noch gesellschaftliche Utopien für eine kleine, privilegierte Schicht. An das Wohlstandsversprechen würden nur noch wenige glauben. Auch die Globalisierung habe nicht die Erwartungen in Richtung mehr Wohlstand und Frieden erfüllt. Leider hörte das Gespräch mit der Idee auf, unsere Gesellschaft müsste nun resilienter werden, um besser mit den Verlusten umgehen zu können. Warum das Glücksversprechen der Moderne nicht funktionieren kann, wurde nicht thematisiert. Auch Liza Miller beginnt.
Bevor wir jetzt zu dem kommen, was Liza Miller sagt. Ich finde es ein bisschen schwierig, so da drauf zu gucken. Irgendwelche Versprechen wurden nicht eingelöst. Und ich meine, das sagt er ja hier auch. Ja, warum wurde es denn nicht eingelöst? So, also weil es gibt genug, mehr als genug Geld. Es gibt sogar viel mehr Geld als vor 20, 30 Jahren. Nur die Leute sind immer unzufrieden. Und ich würde sagen, dass das nicht, und da nämlich auch das, wo ich mit Beckwitz quasi nicht übereinstimmen würde, wäre dieses, dass die Leute Angst vor diesem Verlust haben. Ich glaube, also nicht Verlust von Wohlstand, sondern es ist die Angst, die Unsicherheit, das Leben nicht mehr finanzieren zu können. Also das wäre so meine These. Und weil letztendlich, ja, Geld allein macht nicht glücklich, aber wenn Menschen ihre Rechnung nicht bezahlen können, ist das mein primäres Problem. So, und dann aus dieser Unsicherheit heraus, aus dieser Angst heraus, wie das Leben weitergeht, werde ich letztendlich immer natürlich mein Wohl vor das Wohl der anderen stellen, und wir erleben ganz viele gesellschaftliche Auseinanderdriftprozesse oder Instabilitäten mit hin zur Wahl, also dass Parteien am rechten oder extremen rechten und linken Spektrum, wobei links da sich, glaube ich, wenig tut, einfach Zulauf gewinnen. Und das ist natürlich durchaus ein Problem, aber ich glaube, es hat nicht allgemein damit zu tun, dass die Leute nicht auch mal auf was verzichten oder Angst hätten vor Verlust, sondern es hat einfach mit der primären Situation zu tun, dass trotz Anhäufung von ökonomischem Wohlstandes weltweit, nämlich die Geldmenge sozusagen wird immer mehr, aber immer weniger Leute dieses Geld halt haben. So, und darüber geben natürlich auch viele Zahlen Ausschluss vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zur Vermögensverteilung, zur Einkommensverteilung etc. pp. Ganz spannendes Thema. Weiß gar nicht, warum das hier mit in dem Video aufgetaucht ist. Hätte ich mir aber natürlich jetzt auch wieder ein paar mehr Antworten irgendwie gewünscht. Aber wir hören jetzt erstmal rein, warum dieser Einstieg gewählt wurde und was denn jetzt die gute Liza Miller dazu sagen hat.
Ihr Buch über das erwachte Gehirn mit einer gesellschaftspolitischen Bestandsaufnahme. Sie beschreibt unsere heutige Zeit als eine, Zitat, Zeit nie dagewesenen psychischen Leids, Angst, Depression und Suchtmittelmissbrauch.
Die Pandemie des Geistes. Hört gerne nochmal in die Folge rein.
Laut der Weltgesundheitsorganisation würden aktuell rund 300 Millionen Menschen unter Depressionen leiden. Es gibt unzählige Studien und Bücher, die dieses Lebensgefühl beschreiben. Selbst wenn wir äußerlich erfolgreich und zufrieden sind, spüren wir oft, dass da noch etwas fehlt. Ein Gefühl von Leere, die Liza Miller es als Dysthymie beschreibt. Ein weit verbreitetes, unerschwelliges Gefühl, dass das Leben unbefriedigend ist und sich leer anfühlt.
Ich würde auch gerne nochmal in meine Folge rein zum Thema Einsamkeit, weil das ist ein Gefühl, was mich sehr, sehr lange extremst begleitet hat und immer mal wieder auch noch hervorkommt. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung, dieses sich eben nicht verbunden zu fühlen, sich nicht Teil von irgendetwas zu fühlen. Dabei eigentlich ja zu wissen, also rein, also wenn ich die Realität beobachte, da bin ich Teil einer Paarbeziehung, da bin ich Teil des Vereinslebens, verschiedener Vereinsleben, da bin ich Teil von Freundeskreisen und so weiter und so fort. Aber dieses starke innere Gefühl der fehlenden Verbundenheit oder anders formuliert der Einsamkeit, also das ist schon ein sehr spannendes Phänomen. Und hier diese chronische Depression, von der die Liza Miller spricht, ja, da bin ich mal interessant, wohin dieser Punkt uns jetzt im Video noch führt.
Viele von uns kennen den Gedanken, wenn ich dieses oder jenes geschafft habe, dann komme ich weiter, dann kann ich mich ausruhen, dann kann ich glücklich sein. Aber äußere Ziele bringen oft nicht die ersehnte Erfüllung.
Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, so von wegen... Das, was ich jetzt gerade geschildert habe in meiner Folge, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, ich habe jetzt irgendwie ein Ziel erreicht, ich habe jetzt irgendwie so und so viele Kunden, so und so viel Einkommen, meine Sprache auf Level, keine Ahnung, ich kenne die Sprachlevel nicht, aber auf irgendein Zertifikat erworben oder sowas, hat damit gar nichts zu tun, sondern es ist eher so dieses, diese Grundschwingung. Das, was hier beschrieben wird, ist ja eher so diese Karotte, die uns immer wieder vor die Nase gehalten wird. Die Karotte des Glücksversprechens. Wenn du das Projekt abgeschlossen hast, wenn du das neue Auto hast, wenn du das Job hast, wenn du die Gehalterhöhung hast, dann bist du glücklich und zufrieden. Und das wissen meine treuen ZuhörerInnen natürlich schon längst, das funktioniert nicht. Kurzfristige Befriedigung, die auch nur zu kurzfristigen Hormonveränderungen führt, aber nicht langfristig dich in die Veränderung bringt oder in den gewünschten Zustand.
Warum das so ist? Kapitel 2, der neurologische Beweis, Spiritualität als Schutzschild. Früher wurde Spiritualität in der Psychotherapie oft als Krücke oder Abwehrmechanismus abgetan. Doch Liza Millers Forschung zeigt ein ganz anderes Bild. Sie untersuchte MRT-Aufnahmen von Gehirnen und stellte dabei eine verblüffende Frage zum Nachdenken. Zitat, wie wichtig sind Religion oder Spiritualität für Sie persönlich? Die Ergebnisse waren eindeutig. Das Gehirn von Menschen mit wenig Spiritualität war mit kleinen, unregelmäßigen roten Flecken gesprenkelt. Das deutet auf eine weniger robuste neuronale Struktur hin. Doch das Gehirn von Menschen mit starker und stabiler Spiritualität? Es zeigte breite rote Streifen, fünfmal so groß. Das hochspirituelle Gehirn war gesünder und widerstandsfähiger. Es ist, als würde Spiritualität als ein mächtiges Schutzschild vor psychischem Leiden wirken.
Ich habe keine Ahnung, inwieweit das, was er jetzt hier so wiedergibt, wirklich auch stimmt und ob man diesen Zirkelschluss sozusagen machen kann, aufgrund der Aufnahmen und der Aktivierung im Gehirn, dass das daraus wirklich eine höhere Widerstandsfähigkeit oder dieses Schutzschild wirklich de facto dann da ist. Jetzt, ich würde aber die Frage natürlich stellen, ich glaube, an etwas zu glauben oder einen klaren Kompass zu haben, ist etwas total Hilfreiches, um gut durchs Leben zu kommen. Wenn ich das aber wieder outsource, also quasi an Gott oder an Allah oder an Hindu, Krishna, das fliegende Spaghetti-Monster, an wen auch immer, dann, also es kann sein, dass das eine Beruhigung verschafft. Und das ist letztendlich, und darauf will ich hinaus, das ist natürlich, wenn dir Spiritualität ein wohliges Gefühl gibt, dann sei spirituell. Wenn es Religiosität dir ein wohliges Gefühl gibt, dann sei wegen mir aus religiös. Also deswegen, das ist überhaupt nicht, mich würde interessieren, ob man diesen Kausalzusammenhang hier ziehen kann. Und ich bin natürlich ein großer Fan davon, Dinge zu unterstützen oder zu machen, die einem persönlich gut tun und gleichzeitig einen Benefit haben für unseren gesellschaftlichen Kontext. Denn es geht nicht um Ego-Verwirklichung, sondern um Selbstentwicklung, aber nicht im Selbstoptimierungsfall. Also das ist immer der wichtige Zusatz, deswegen sage ich den auch immer und immer wieder. Und wenn du also etwas gefunden hast, was dir wirklich hilft, was dir ein gutes Schutzschild ist, was dich voranbringt auf deinem Weg, aber nicht egozentriert, sondern liebeszentriert oder verbundenheitszentriert oder so, dann ist es ganz, ganz, ganz großartig.
Liza Miller fand heraus, dass wir alle die angeborene Fähigkeit besitzen, eine größere Wirklichkeit wahrzunehmen und uns bewusst mit der Lebenskraft zu verbinden, die uns umgibt. Dieser neuronale Schaltkreis ermöglicht es uns, die Welt ganzheitlicher zu betrachten. Das Resultat ihrer Forschung lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Dies ist der Weg von Einsamkeit und Isolation zu Verbundenheit, von Konkurrenz zu Mitgefühl und Selbstlosigkeit, vom Fokus auf Verluste zur Faszination für die Reise des Lebens. Das erwachte Gehirn ist für jeden zugänglich. Wir müssen nur den Schluss fassen, es zu aktivieren.
Wie aktiviere ich?
Kapitel 3. Erwachen durch Wahrnehmung von Synchronizität.
Aha, da kommt es wie?
Wie können wir dieses erwachte Gehirn nun aktivieren? Ein Schlüssel dazu liegt möglicherweise im Verständnis der Synchronizität. Der Psychiater Carl Gustav Jung sprach davon, wenn zwei kausal scheinbar unzusammenhängende Ereignisse auf der Sinn- oder Bewusstseinsebene miteinander verbunden sind. Das ist weit entfernt von einem rein mechanistischen Weltbild, das besagt, dass getrennte Ereignisse niemals Teil eines Ganzen sein können. Liza Miller und ihr Team fanden heraus, Zitat, Je mehr wir uns darin üben, unser Bewusstsein zu weiten, desto besser können wir Synchronizität wahrnehmen. Zitat Ende. Das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus spielt eine entscheidende Rolle dabei, diese verborgenen Verbindungen im Leben zu erkennen. Und jetzt wird es richtig spannend, denn das ist nicht nur Psychologie, sondern auch Physik. Denkt an das Doppelspaltexperiment von Thomas Young aus dem Jahr 1801. Licht verhält sich nicht nur wie Teilchen oder Wellen, sondern wie beides. Teilchen sind lokalisiert, aber Wellen existieren an mehreren Orten gleichzeitig. Und wie wird eine Quantenwelle zu einem Teilchen? Zitat, es ist der Akt des Messens selbst, der die Welle messbar macht, der ihr eine konkrete, lokalisierte Präsenz verleiht. Zitat Ende. Das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit lässt die Welle der Möglichkeiten zu einem einzelnen Punkt kollabieren. Und dann ist da noch die Quantenverschränkung, experimentell bewiesen ab 1964.
Ich frage mich halt immer, also kann man Quantenphänomene auf die 3D-Realität, wie wir sie erleben, zurück? Also kann man die anwenden? Weil wir als dreidimensionales Wesen im dreidimensionalen Raum viel, viel größer sind als in dieser mikroskopisch kleinen, also in dieser Mikro-Mikro-Mikro-Welt der Quantenphysik. Ne? Also das ist ja richtig mit dem Doppelspaltexperiment und der Quantenverschränkung und so. Frage mich, was heißt es dann immer für die Realität, die wir erleben? Zu dem Punkt davor finde ich völlig richtig und gehe ich völlig damit d'accord zu sagen, weite deinen Erlebnisfokus. Lerne, aus dem Gewohnten herauszutreten. Lerne, mehr zu sehen, als du gestern gesehen hast. Lerne, mehr Wert wahrzunehmen oder anderes wahrzunehmen, als du gestern wahrgenommen hast. Das hält auch jung übrigens. Das hält das Gehirn frisch. Ne? Du musst dich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Du erlebst andere Dinge als am Tag vorher, spulst also nicht immer die gleichen Muster ab und so weiter und so fort. So. Oder auch beim Thema Meditation, ne? In die Weite zu gehen. Oder aber die da auch wieder die Balance zu finden aus, ich versuche meinen Körper zu verlassen und ich verknüpfe mich mit dem Boden und verliere mich sozusagen nicht irgendwo außerhalb. Also ja, aber mal gucken, was jetzt hier noch mit der Quantenverschränkung kommt und wo wir da dann hingaloppieren.
Zwei Teilchen, die voneinander getrennt sind, beeinflussen sich sofort gegenseitig, egal wie weit sie entfernt sind. Die Quantenphysik besagt, dass wir zwei verschränkte Teilchen nicht mehr als ein getrenntes betrachten können. Irgendwie sind sie Teil des gleichen Ganzen. Die Welt besteht nicht aus einzelnen Teilchen. Sie ist ein unteilbares Ganzes. Das stellt die traditionelle Psychologie, die davon ausging, dass unser Gehirn Gedanken erzeugt und Bedeutung stets Interpretation ist, auf den Kopf. Doch was wäre, wenn das Gehirn Gedanken weniger erzeugt, als vielmehr empfängt? Das ist eine revolutionäre Idee, die unser Verständnis vom Bewusstsein grundlegend verändern könnte. Kapitel.
Ja, okay, aber ich frage mich halt wieder, was heißt das für meine Erlebnisrealität? Also ich habe halt Gedanken. Kommen die als deterministisches Gesamtwelt-Universumsphänomen in meinen Kopf? Sie sind halt da. Ob ich die jetzt produziere, aufgrund meines vergangenen Erlebens, meiner Vergangenheit, meiner Wahrnehmung oder ob die jetzt kommen. Also was macht das für einen Unterschied? Das Entscheidende ist doch, wie sieht meine Handlung aus? Was mache ich mit dem Gedanken? Also glaube ich den Gedanken? Gehe ich dem Gedanken nach? Hat dieser Gedanke, den ich denke, eine vollautomatisierte Handlung? Also zum Beispiel, ich denke, mein Nachbar ist doof und ich hau dem auf die Nase. Oder kommt halt der Gedanke, also weil ich jetzt irgendwie mit meinem Nachbarn gestritten habe, kommt der Gedanke, oder weil er deterministisch aus dem Universum zu mir geschickt wird. Die Frage ist doch, wie gehe ich mit dem Gedanken um und welche Handlung? Also ich hau bitte dem Nachbarn nicht auf die Nase, sondern ich lerne mit dem Gedanken zu sein, vielleicht das Gefühl der Wut in mir das anzunehmen und es nicht weghaben zu wollen, aber nicht in eine destruktive Handlung zu gehen. Also wir können alles, also wir können immer spiritual bypassing, spirituelles, wie sagt man auf Deutsch, also wir können uns in der Spiritualität auch verlieren. So, die Frage ist doch letztendlich, wie kriege ich die Lebensqualität, die ich mir wünsche in meinem Leben? Und da darf ich doch die sich mir zeigende dreidimensionale Realität, dass wie ich mich von A nach B bewege, wie ich interagiere mit meinem Nachbarn, meinem Chef und so weiter, darf ich doch nicht außen vor lassen. Ist ja schön, dass Quanten sich verschränken. Ich bin ein großer Fan von. So, ich könnte es auch nicht ändern. Ne, aber wisst ihr, was ich meine? Also da ist doch der wichtige Punkt irgendwie. Aber wir hören mal Kapitel 4, Spiritualität als Quelle von Resilienz. Resilienz, ich kann ja auch schon gar nicht mehr hören, ne? Ah, diese ganzen Modebegriffe immer. Aber wir hören mal rein.
Kapitel 4, Spiritualität als Quelle von Resilienz. Liza Miller betont, dass Spiritualität keine Transaktion, sondern eine Art zu leben ist. Sie ist eine Haltung, eine Art, mit der Welt in Beziehung zu treten. Die Forschung von Dr. Kenneth Kendler, einem führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Zwillingsforschung, unterstützt dies eindrucksvoll. Auch er untersuchte den Zusammenhang zwischen Religion, Spiritualität und psychischen Symptomen. Kendler fand heraus, dass ein geringes Maß an depressiven Symptomen mit einem hohen Maß an persönlichen Glauben einhergeht. Der persönliche Glaube, das Gefühl einer persönlichen Beziehung zu einer höheren Macht, bot eine Schutzwirkung, unabhängig von strenger religiöser Einhaltung. Dieser persönliche Glaube verringerte sogar das Risiko, alkohol- oder nikotinabhängig zu werden.
Mich würde wirklich mal interessieren, da gibt es sicherlich auch ganz viele Studien, wie das ist, weil das war ja der Einstieg, oder das was war ja auch das, was bei dem Thema Reckwitz-Precht so ein bisschen thematisiert wurde. Wir kennen ja auch die Studien, dass ökonomische Ungleichheit zu großer Unzufriedenheit, zu Gewalt und zu psychischen Erkrankungen und so weiter und so fort führt. Man könnte also auch sagen, zu weniger Resilienz. So. Also, oder wenn ich an Habermas denke, die säkularisierte Gesellschaft, so im Sinne von, je mehr Wohlstand da ist, umso weniger Spiritualität ist da, je weniger Glauben ist da. Und das, was wir erleben, ist nämlich jetzt wieder ein Aufschwung von Spiritualität und Religiosität. Aber wir haben auch wieder eine Zunahme von Ungleichheit. So. Und ich glaube, da dürfte man halt auch mal hingucken, ob das nicht sozusagen auch da eine Verkettung gibt und ob das hier alles nicht eher Korrelationen sind statt Kausalitäten. Ob es nicht irgendwie auch eine Verkettung gibt, dass sie sagen, okay, es ist so viel Unsicherheit und dieses ganze Mantra, wenn ich nur an mich selber glaube und mich genug anstrenge, dann schaffe ich das auch. Dann bin ich der gute neoliberale Selbstkämpfer im Dschungel der Möglichkeiten. Und dann merken sie, oh, ich schaff's aber doch nicht. Und dann werte ich mich nochmal ab, weil ich es jetzt auch noch nicht selber geschafft habe, aber es kann doch jeder schaffen und alle schaffen. So. Und dann flüchte ich mich in Spiritualität. Wieder das Abgeben meiner Selbst, also meiner Selbstwirksamkeit an eine höhere Entität. Und das wäre so meine These, die ich irgendwie mit reingeben wolle.
Depression und Spiritualität könnten sogar zwei Seiten der gleichen Medaille sein. Bei Jugendlichen mit starker persönlicher Spiritualität war die Wahrscheinlichkeit von Suchtmitteln...
Moment, ich hänge gerade noch an dieses Könnten Spiritualität und Depression zwei Seiten der gleichen Medaille. Da hänge ich gerade noch ein bisschen. Weil es ist ja eine starke These irgendwie. Ja, ja, ich nehme die mal mit, vielleicht kommt die irgendwann, greife ich die irgendwann nochmal auf meinem Kanal auf. Deswegen gerne ein Abo dalassen, wenn du das nicht verpassen willst.
Abhängigkeit um bis zu 80% geringer.
Da muss ich nochmal hören.
Das zeigt, wie war die Wahrscheinlichkeit von Suchtmittelabhängigkeit um bis zu 80% geringer. Das zeigt, wie wichtig es ist, diesen angeborenen Teil von uns zu nähren. Liza Miller hat in ihrer Arbeit in der...
Klingt so von wegen, ich habe etwas, einen Ankerpunkt. Das kann sein, ich habe ein klares Fitnessziel, ich habe ein klares sportliches Ziel, ich habe ein klares berufliches Ziel, ich habe ein klares finanzielles Ziel. Oder ich habe zum Beispiel ein klares religiöses, spirituelles, ich benutze das jetzt mehr oder weniger immer gleich, Ziel und habe deswegen mehr Halt und gehe deswegen weniger in die Abhängigkeit.
Klinik erlebt, wie wichtig Liebe und Wertschätzung im Umgang mit Patienten sind.
Liebe und Wertschätzung hat übrigens nichts mit Spiritualität zu tun, finde ich, sondern es sind einfach ganz hervorragende Werte, die wir viel mehr kultivieren sollten in unserer Gesellschaft, statt Hass und Trennung und so weiter und so fort.
Bedarf, Patienten mit tiefer innerer Leere und dem Gefühl, zerbrochen zu sein. Doch sie lernte, ihnen mit Liebe zu begegnen, ihnen zuzuhören und sie zu leiten, nicht im Schmerz zu verharren, sondern sich ein Leben aufzubauen, mit Angst und Zweifeln klarzukommen und einen Weg zur Resilienz und Erneuerung zu finden. Mein Fazit.
Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ich höre es mir erstmal an. Also, ich finde es ein super interessantes Thema, total wichtig. Aber jetzt hören wir das Fazit.
Liza Miller hat gezeigt, dass Spiritualität nicht nur ein Glaube ist, sondern eine biologische Basis hat, die uns zu mehr Wohlbefinden, Verbundenheit und Resilienz führen kann. Wir sind nicht dazu verdammt, uns abgeschnitten und leer zu fühlen. Im Gegenteil, unser Gehirn ist darauf programmiert, eine größere Wirklichkeit wahrzunehmen und zu erkennen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Es geht darum, unseren Fokus zu ändern, unsere Aufmerksamkeit zu weiten und die Synchronizitäten im Leben zu erkennen. Es geht darum, Liebe zu geben, Dankbarkeit auszudrücken und uns der tiefen Verbundenheit mit allem bewusst zu werden. Also, was könntest du tun? Beginne damit, auf deine Intuition zu hören. Sei offen für neue Erfahrungen.
Okay, bevor wir uns jetzt noch die Tipps anhören, bin ich ja, würde ich mal auch das Fazit einordnen und mein Fazit noch mit reingeben. Und dann hören wir uns noch die Tipps an und dann sage ich auch noch meinen Senf zu den Tipps, die hier mit reingegeben werden. Ich finde es gut, also wir können uns verbinden und wir können uns verändern und wir können erkennen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind. Würde ich alles unterschreiben. Ich weiß nicht, inwieweit die angeführten Argumente oder auch Forschungsergebnisse hier wirklich das so beweisen, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wirklich so, das ist ja eine Entscheidung. Also ich kann die Verbundenheit erkennen oder ich kann sie lernen zu fühlen in meiner täglichen Praxis, in meiner täglichen Übungspraxis oder indem ich mich wirklich mit Lebewesen in Kontakt begebe und wirklich dann diese Verbundenheit spüren kann. Also dass ich sie erfahrbar mache, dass ich sie lebendig mache. Und ich glaube, das ist immer der entscheidende Punkt. Was hat das für Auswirkungen? Also bleibt das Theorie oder kriege ich das in die Praxis? Darf ich ins Handeln kommen, wenn ich mir was anderes wünsche? Ja, ist die Antwort. So, also das finde ich so wichtig. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, definitiv, waren so ein paar Definitionen irgendwie. Das war aber vielleicht auch meins gewesen. Ich meine, ich bin ja, in meinen Videos bin ich jetzt auch nicht dauernd Definitionen von irgendwelchen Wörtern, die ich benutze. Ist mir nur so am Anfang so aufgefallen, dass ich gedacht habe, das wäre für mich ganz nice gewesen. Aber jetzt gehe ich nochmal ein paar Sekunden zurück und dann hören wir uns nochmal die Tipps an, was du nämlich tun kannst oder wir alle tun können. Und lass uns nochmal hier Film ab.
Intuition zu hören. Sei offen für neue Erfahrungen.
Intuition.
Praktiziere Dankbarkeit für dein Leben.
Dankbarkeit.
Und versuche, die Welt mit einem Gefühl der Verbundenheit zu betrachten. Dein erwachtes Gehirn wartet nur darauf, aktiviert zu werden. Was sind deine Gedanken dazu? Hast du auch persönliche Erfahrungen, die diese Erkenntnisse bestätigen?
Okay, ich glaube, das war's. Ne? Zu den Ideen und Tipps hatte ich, glaube ich, auch davor schon gesagt, kann ich so unterschreiben. Also wirklich dieses Gefühl der Verbundenheit machen, rausgehen, am Leben teilnehmen, den Fokus weiten, neue Erfahrungen machen. Also Teil sein der Welt, Teil sein von deiner Gemeinschaft, von deiner Lebensrealität, deinem Umfeld und dem mit Liebe und Dankbarkeit zu begegnen und die Dinge nicht als selbstverständlich zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ja, das soll es für heute gewesen sein mit der Reaktion. Lass gerne ein Like, ein Abo da, ich würde mich freuen. Sag du mir auch gerne, was du davon gehalten hast, ob dir überhaupt auch diese ganzen Reaktionsvideos gefallen. Ich bin für heute raus, denke mal an, glücklich sein ist deine Entscheidung, ist eine Entscheidung und zwar deine, denn wir können uns immer wieder neu entscheiden. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut, tschüss.